Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Gottes gute Ordnungen. Darüber wollen wir ein bisschen gemeinsam nachdenken, auch anhand der Lesung, die wir gerade gehört haben. Jesus geht am Sabbat, also am Feiertag, mit seinen Jüngern spazieren durch die Felder. Und die Jünger reißen an einem Feld Ähren ab und essen die Körner. Darüber entspannt sich ein Streitgespräch mit den Pharisäern, die sagen, liebe Leute, heute ist doch Feiertag. Und Ähren abreißen, in Klammern in einer Zeit vor der Erfindung des Mähdreschers, Ähren abreißen ist Erntearbeit. Und am Feiertag, am Sabbat, da soll doch die Arbeit ruhen. Jesus, wie kannst du und deine Jünger, wie könnt ihr den Sabbat und die Sabbatruhe missachten, indem ihr so etwas wie Erntearbeit macht? Jesus antwortet darauf und sagt, ihr kennt doch David, liebe Pharisäer. Und er wusste natürlich, David war für die Pharisäer ein großer Held. Der König David, der große König der Geschichte Israels. Ihr kennt doch David und ihr wisst doch, wie das damals war, als er, David, mit seinen Leuten auf der Flucht war vor König Saul. Saul war damals noch König, David noch nicht, aber Saul hatte gemerkt, David ist ein Rivale und er versucht, David zu töten. So war David auf der Flucht und wer auf der Flucht ist, weiß, man hat nicht immer alles, was man braucht. So waren die Männer um David und er selbst hungrig geworden und sie hatten nichts zu essen. Und deswegen ist David in das Heiligtum gegangen und hat den Priester gefragt, hast du was zu essen für uns? Und der Priester hat gesagt, tut mir leid, nee, bin selber nichts im Haus, Kühlschrank ist leer. Worauf David gesagt hat, ja, aber im Heiligtum selber, da ist doch der Tisch mit den Schaubroten, die da drauf liegen. Die essen wir einfach. Das hatte nun eine besondere Bewandtnis mit diesen Schaubroten. Auf Hebräisch heißt das Lechem Hapanim. Das heißt wörtlich übersetzt Brot des Angesichts. Also Brot vor dem Angesicht Gottes. Das waren 12 ungesäuerte Brote, die jeden Sabbat neu auf einen Tisch im Heiligtum gepackt wurden. Was war der Sinn des Ganzen? 12 Brote, sie standen symbolisch für die 12 Stämme Israels, also das ganze Volk. Und sie wurden deswegen auf den Tisch im Heiligtum gelegt, weil sie bewusst machen sollten, was Gott getan hat und wer Gott ist für das Volk. Ungesäuerte Brote erinnerten die Israeliten an den Auszug aus Ägypten. Jene Flucht vor der Macht des Pharao, bei der in der Nacht nicht mehr Zeit war, die Brote durchsäuern zu lassen. Deswegen ungesäuerte Brote. Eine Erinnerung daran, dass Gott derjenige ist, der das Volk in die Freiheit geführt hat. Und gleichzeitig auch eine Erinnerung daran, dass alles Gute, was das Leben erhält, von Gott kommt und nicht selbstverständlich ist. Deswegen hat man 12 Brote an jedem Sabbat neu in das Heiligtum gelegt und am Sabbat darauf wurden diese Brote durch frische ersetzt und die alten konnten die Priester essen, aber nur die Priester. Denn es war etwas Heiliges daran. Und jetzt kommt David und sagt, lass uns sie mal essen. Und die haben das gemacht, die haben diese Brote, diese heiligen Brote gegessen. Und Jesus sagt, guck mal, daran nehmt ihr doch auch keinen Anstoß. Also begreift, dass ich die Autorität habe, auch über den Sabbat, so wie David, mindestens so wie David. Wie ist das mit den Ordnungen, mit den Geboten, die Gott gibt? Soll man sich nun dran halten? Oder ist das alles nicht so wild? Ist das vielleicht sogar veraltet? Oder sollte man nicht vielmehr ganz genau darauf achten, dass man alles einhält, weil sonst ja irgendwie die Sache sowieso ad absurdum geführt ist? Also wie gehen wir mit den Regeln, mit den guten Geboten Gottes um? Das ist die Frage, die im Raum steht. Du sollst den Sabbat heiligen. So hieß das Gebot, über das sie sich mit Jesus gestritten haben. Und in der damaligen Zeit, ganz ähnlich wie heute, war, ich weiß, dass jetzt alle da hingucken, aber da passiert nichts wirklich Spannendes. In der damaligen Zeit gab es Fragen, was heißt so ein Gebot jetzt genau? Was darf ich und was darf ich nicht? Und das ist ja eigentlich die Frage, mit der wir auch heute da sind. Was darf ich und was darf ich nicht? Damals hat man versucht, genau festzulegen, was erlaubt ist am Sabbat. Zum Beispiel, wie viele Schritte darf man gehen? 1000 maximal. Alles darüber hinaus ist Arbeit und am Sabbat soll man ja ruhen. Oder man hat eben festgelegt, am Sabbat darf Erntearbeit nicht gemacht werden. Heute haben wir andere Fragen. Oder doch nicht so viel andere? Wie ist das bei uns? Wir Christen feiern ja den Sonntag, nicht den Sabbat, den Samstag. Das hängt damit zusammen, dass Jesus am Sonntag auferstanden ist und wir Christen feiern diesen Tag. Aber für uns gilt auch, alle 7 Tage ist Feiertag, ist ein heiliger Tag für uns. Was sind die Fragen, die wir heute haben? Weiß nicht, achtet ihr drauf, ob die Nachbarn Wäsche in den Garten hängen am Sonntag? Oder wie ist das, wenn einer den Rasenmäher auspackt am Sonntagnachmittag? Darf der das? Oder wir fragen uns, welche Geschäfte oder Dienstleister dürfen eigentlich am Sonntag arbeiten und welche nicht? Am liebsten hätten wir alles ganz genau festgelegt und geregelt. Das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und dann können wir auch sagen, so, guck mal, der hält sich nicht dran. Jesus geht anders mit den Geboten um. Das begegnet uns in dieser Geschichte. Inwiefern anders? Er fragt nicht nach genauer Ausformulierung, was darf ich und was darf ich nicht, sondern er fragt nach dem Geist eines Gebotes, nach dem Eigentlichen, was diese gute Ordnung meint. Er fragt, vor einigen Wochen habe ich das mal so formuliert, nach dem Geschmack dessen, was da gesagt ist. Und das möchte ich gerne mit euch noch einmal kurz anhand von 3 Beispielen aus den 10 Geboten anschauen, was das bedeutet, nach dem Geschmack, nach dem Geist eines Gebotes zu fragen. Der Geist aller Gebote ist letztlich dieses Liebesgebot, dieses eine. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben und deine Nächste, wie auch dich selbst. Dieses Liebesgebot in seiner dreifachen Gestalt, Gott lieben, den Nächsten lieben und sich selbst lieben, das ist der Geist der Gebote überhaupt. Was heißt das nun für das Sabbatgebot, das wir hier zu fassen haben? Es ist nicht die Frage, was darf ich und was darf ich nicht im Vordergrund, sondern die Frage, was meint es für mein Leben? Den Sabbat, du sollst den Sabbattag oder den Feiertag heiligen. Was heißt das? Da ist ein Tag in der Woche, wo wir erleben die Rückbindung unseres Lebens an den Schöpfer. Die Verbundenheit mit dem, von dem wir kommen, der uns gewollt hat, der uns das Leben geschenkt hat und der da ist, um unser Leben, unserem Leben alles zu geben, was wir zum Leben brauchen. Die Wahrheit ist doch, im täglichen Alltag und im Getriebe fangen wir an, das zu vergessen, unseren Ursprung, unser Fundament, unsere Wurzel. 1000 Dinge sind wichtig. Und 1000 Dinge müssen wir erledigen und das sitzt uns noch im Nacken und das haben wir noch vor. Und wir funktionieren und funktionieren und geraten rein in die Mühle. Und irgendwann können wir Montag nicht mehr von Sonntag unterscheiden. Gottes gute Ordnung meint, du brauchst die Rückbindung an den, von dem dein Leben kommt, damit du ein gutes Fundament hast für dein Leben. Darum geht es beim Feiertag Heiligen. Und wenn du das nicht tust, dann verlierst du eigentlich, wer du bist. Ein gewolltes und geliebtes Geschöpf Gottes. Du verlierst das. Das verlierst du nicht sofort, wenn du das erste Mal den Feiertag nicht heiligst. Und vielleicht auch nicht nach 10 Mal. Aber irgendwann geht dir diese Erdung, diese gute Verwurzelung verloren. Und dann gibt es in deinem Leben den Druck und die Angst und den Stress. Und du fragst dich, woher kommt das denn alles und wie komme ich da wieder raus? Und du hast vergessen, dass Gott etwas Gutes sich für dich ausgedacht hat. Du sollst den Feiertag heiligen. Rückbindung an Gott, das ist der eine Sinn, der Geist dieses Gebots. Aber da steckt noch mehr drin. Es steckt drin die Möglichkeit zur Ruhe. Alle Forschungen über den Biorhythmus des Menschen und das, was fürs Leben gesund ist, sagen, dass dieser 7-Tages-Rhythmus gesund ist. Spätestens am 7. Tag ruhen und mal rauskommen aus der Alltagsmühle. Das tut uns gut und das brauchen wir. Gott sorgt für dich, indem er sagt, das soll so sein. Und du sollst nicht auch noch am 7. Tag unter Druck stehen. Dass wir ruhen an diesem Tag hat aber noch etwas anderes. Wir haben nämlich Zeit, plötzlich die Menschen wieder wahrzunehmen, die eigentlich ganz dicht an uns dran sind und die wir auch im Alltagsgetriebe so oft übersehen. Deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde, die Menschen, die zu dir gehören, einmal wieder neu wahrnehmen. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Wie auch dich selbst, gönn dir diese Auszeit. Das ist, glaube ich, der Geist dieses Gebots. Und wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir darum, wie gut es ist, das zu versuchen einzubauen in sein Leben. Und dann ist nicht mehr die Frage, was ist erlaubt und was nicht. Ein zweites Beispiel. Du sollst nicht die Ehe brechen. Und wir fangen wieder an zu fragen, was ist denn da erlaubt? Also wie weit darf ich gehen? Und wenn es dann doch passiert ist, darf das auch geschieden werden? Und darf ich als Geschiedener zum Abendmahl? Solche Fragen stellen sich Christen. Dabei geht es doch um den Geist dessen, was ist hier gemeint. Nicht wie weit darf ich gehen? Was ist der Geist dieses Gebots? Ich glaube, im Grundsatz, dass wir verstehen, jeder Mensch braucht verlässliche Beziehungen. Beziehungen, die von Treue geprägt sind. Beziehungen, wo Menschen zueinander stehen, durch dick und dünn. Wir brauchen das für die Gesundheit unserer Seele. Wenn wir das nicht haben, verlieren wir das Vertrauen. Wenn wir das nicht haben, dann sind Verletzungen und Enttäuschungen das, was unser Wesen und unseren Umgang mit den Menschen anfängt zu bestimmen. Aber der Mensch braucht Vertrauen, um leben zu können. Wie zum Beispiel auch Kinder. Und auch das ist Geist dieses Gebots, du sollst nicht die Ehe brechen. Kinder brauchen es zum Aufwachsen, dass sie ein verlässliches, stabiles zu Hause einen Rahmen haben, in dem sie sich entfalten können. Wo sie wissen, die beiden Menschen, von denen ich komme, die stehen zu mir, die sind für mich da. So nur kann Urvertrauen wachsen. Und wo das nicht ist, da geht das immer mit Verletzungen einher. Da kratzt das immer unsere Fähigkeit an, zu vertrauen und vertrauensvoll auf andere Menschen zuzugehen und letztlich auch unsere Fähigkeit, verbindlich und treu anderen gegenüber zu sein. Ich weiß natürlich, dass das Leben oft anders ist und dass dieser heile Idealzustand oftmals zerbricht oder vielleicht von Anfang an gar nicht vorgefunden werden kann. Aber das heißt nicht, dass nicht eine funktionierende Ehe eine gute Ordnung wäre. Und alle anderen Ordnungen, die wir versuchen zu schaffen, um das Schlimmste zu verhindern, wenn etwas Heiles zerbricht, die sind nötig und die versuchen wir gut umzusetzen, aber sind immer das Zweitbeste. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist der Geist dieses Gebots, du sollst nicht die Ehe brechen. Dass unsere Seele gesund sein kann, weil wir vertrauensvolle, verlässliche Beziehungen leben und erleben. Aber da ist noch mehr. Da ist die Frage nach unserer Sexualität, eines der wesentlichen Lebensthemen für jeden Menschen. Unsere Sexualität ist ganz eng verknüpft mit unserer Identität. Wer wir sind, hängt da dran. Und wer wir sind, hängt, ob wir das wollen oder nicht, immer daran, wenn wir mit einem anderen Menschen sexuellen Umgang haben, wenn wir mit jemand schlafen. Dann ist das immer mit dabei. Aber wer wir sind, das braucht einen Schutzraum. Wer Sex hat, macht sich verletzlich, öffnet sich. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Dass Gottes gute Ordnung sagt, dieser wunderbare Bereich des Lebens soll eingebettet sein in eine tragende, vertrauensvolle Beziehung. Das ist um unsretwillen gesagt, weil unsere Seelen sonst Schaden nehmen können. Ich weiß, dass ich mit dem, was ich jetzt gerade sage, völlig aus der Zeit falle. Aber ich finde es trotzdem gut, einmal darüber nachzudenken, ob in diesem Gebot nicht etwas zutiefst Heilsames und Lebensförderndes enthalten ist und ob es nicht im Zweifelsfall besser ist, sein Leben an solch einer guten Ordnung auszurichten, als an dem auszurichten, was alle sowieso machen und sagen, dass man es auch machen soll. Ein drittes Beispiel. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, so übersetzt Martin Luther. Du sollst die Wahrheit sagen, könnte man auch übersetzen. Warum lügen Menschen? Warum lügen wir? Ich glaube im Wesentlichen, vielleicht fallen euch noch andere Gründe ein, aber im Wesentlichen lügen wir aus zwei Gründen. Der eine ist, wir erhoffen uns von einer Lüge einen kurzfristigen Vorteil, einen Gewinn. Wir hauen jemanden übers Ohr, weil wir uns einen Vorteil davon versprechen. Kurzfristig sage ich, weil in der Regel das Sprichwort stimmt, Lügen haben kurze Beine und sie holen uns immer irgendwie ein. Aber wir versprechen uns einen Vorteil davon, deswegen sagen wir die Unwahrheit. Man kann das zum Beispiel in Wahlkämpfen ganz toll verfolgen. Klammer zu. Ein zweites, warum wir, oder noch eines dazu, wo wir aus diesem Grund lügen, gibt es immer Opfer, die übrig bleiben. Und es ist für das Miteinander zwischen Menschen und für eine Gesellschaft schon gar nicht, nicht gut, wenn es Täter und Opfer gibt. Ein zweiter Grund, weshalb wir lügen, die Unwahrheit sagen, ist oft, dass wir unser Gesicht wahren wollen. Da gibt es etwas in unserem Leben, wofür wir uns schämen. Oder etwas ist uns misslungen und wir trauen uns nicht dazu zu stehen. Und dann lügen wir und führen die anderen hinters Licht. Was geschieht? Wir tun so, als wären wir jemand, der wir gar nicht sind. Und plötzlich haben wir es nur mit Begegnungen noch zu tun, wo die Leute Masken tragen und gar nicht mehr sie selbst sind. Was geschieht dadurch? Wieder wird Vertrauen zerstört. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und solche Lügen zersetzen unsere Beziehungen, führen in Gesellschaften zur Spaltung. Und wir leben inmitten einer solchen Zeit, wo das passiert. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst die Wahrheit sagen. Wir brauchen es auch deswegen, weil letztlich nur die Wahrheit sich bewährt, nur die Wahrheit trägt, nur die Wahrheit ermöglicht Leben. Die Lüge zerstört es immer. Ein kurzes Beispiel dafür und dann bin ich auch am Ende. Seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wissen die Ölkonzerne, dass das massenhafte Verbrennen von fossilen Brennstoffen so viel CO2 in der Atmosphäre freisetzt, dass es unser Klima dauerhaft verändern wird. Das haben Studien in den 70er und Anfang der 80er Jahre herausgefunden, die die Ölkonzerne selber in Auftrag gegeben hatten. Die Erkenntnis daraus war klar. Was ist geschehen in dieser Zeit? Es war die erklärte Strategie, und das ist keine Räuberpistole, das kann man in Papieren nachlesen, in Strategiepapieren. Es war die erklärte Strategie, diese Wahrheit zu verschleiern, den Menschen vorzuenthalten und wenn sie diese Wahrheit kennenlernen, sie anzuzweifeln. Und diese Strategie ist man über Jahrzehnte gefahren und zum Teil noch bis heute. Was ist die Folge? Wir haben heute ein Problem, das viel größer und viel schwieriger in den Griff zu kriegen ist, als es vor 40 Jahren der Fall gewesen wäre. Den Geist von Gottes guten Ordnungen zu erkennen und dazu Ja sagen zu können und ihn diese Ordnungen zum Teil des eigenen Lebens machen, darum geht es. Und darum geht es übrigens auch Jesus. Jesus hebt diese Ordnungen nicht auf, sondern damals wie heute spricht er uns an und sagt, versteht doch, worum es geht. Und wenn ihr das einseht, dann lebt danach. Das wird dem Leben dienen. Amen.